So, dann sind wir jetzt beim zweiten Vortrag im Nachmittagsstrang zur Shell. Ich begrüße hier den Martin Neitzel von Gärtner Datensysteme, der uns etwas über Umgebungsvariablen erzählen möchte. Bitte schön.
Hallo, willkommen. Zur Erinnerung, es ist ein Einsteigervortrag und wenn irgendetwas, was ich erzähle, nicht ganz klar ist, unverständlich, bitte sofort unterbrechen. Ich habe jede Menge Helfer hier, die mich dann auch zuwedeln und sagen, dass ich das nochmal über Mikrofon wiederhole. Ja, dann gleich ans Eingemachte. Eine Vorwarnung, Environment-Variablen, auf Neudeutsch dann Umgebungsvariablen, sind uralt. Es gibt sie seit den Anfängen von Unix. Für alle Leute, die mit der Shell umgehen, spielen sie sofort eine wichtige, merkbare Rolle. Für Leute, die mit Linux arbeiten, mit einem Desktop-System, kann es sein, dass sie gar keine Rolle spielen. Also, es ist vielleicht gar nicht wichtig, was ich hier erzähle für euch. Ich bin zeitlich immer sehr, sehr schlecht, deswegen das Wichtigste am Anfang. Dieser Vortrag ist gewidmet den ganzen Orga-Leuten, die als gute Engel rumlaufen durch die Gegend, die das alle ehrenamtlich machen, die kein Geld dafür kriegen. Also allen Leuten, die die Karten verteilen, checken, Brötchen schmieren, rund um die Uhr Kaffee machen. Der Vortrag ist für euch. Zweitens, weil ich so schlecht bin in der Zeit, wird es in ungefähr einer halben Stunde laut klingeln, erschreckt nicht. Muss jemand den Bus kriegen um 16.54 Uhr ungefähr? Okay, dann machen wir auch bis 10 vor oder so. Wir machen diesen Vortrag technisch von der Pike auf. Wir erzählen alles, was schmutzig ist und dazugehört und wie wirklich die Grundlagen funktionieren. Das sogenannte Environment in Unix, wie funktioniert das? Jeder Prozess hat eins. Man kann sich das vorstellen, das ist ein Stück seines Speichers, was er hat. Und dieses Environment sind nichts anderes als eine Ansammlung von lauter Strings, die nicht ganz zufällig aussehen, so wie Zuweisung. Name gleich irgendwas. Name gleich irgendwas. Name gleich irgendwas. Es gibt Environments, die sind ganz klein, die haben gar keine Strings drin. Es gibt welche, die haben vielleicht 4 Strings drin. Es gibt welche, die haben 40 oder 100 Strings drin. Jeder Prozess kann sein Environment auch selber ändern. Das heißt, er kann da Strings von rausschmeißen, umsetzen, neu definieren. Das darf er ganz am Ende tun, mittendrin, am Anfang, wann er lustig ist. So weit, so langweilig. Jetzt kommen wir zu mehreren Prozessen, und zwar Prozesse, die andere Prozesse forken, so heißt es in Unix, neu erzeugen. Wenn ihr in der Shell das Kommando ls aufruft, man ls aufruft, dann rennt erstmal die Shell, der ihr das Kommando gebt, die hat ihr eigenes Environment und die erzeugt einen Unterprozess für das man-Kommando. Und der Normalfall ist der, dass der neue Prozess einfach das Environment, so wie es im Ursprungsprozess ist, erbt. Erben heißt, der kriegt das als komplette Kopie. Der darf das selber verändern. Und wenn das Man-Kommando selber das Environment verändert, dann wird aber auch nur dieses Environment verändert. Das hat keine Rückauswirkungen auf das Environment von der Shell da oben. Die sind völlig entkoppelt, getrennte Viecher. Es ist auch so, wenn dieses Mann-Kommando erstmal gestartet ist, dann kann ich eventuell parallel hinterher noch in der Shell ruhig an diesem Environment rumdrehen. Davon kriegt dieser Mann-Prozess nichts mehr mit. Ja? Dessen Environment ist seine Sache. Es ist eben eine Kopie, die getrennte Welten. Speziell das Mann-Kommando, wenn ihr die LS-Manpage bekommt, die ist ein bisschen länger. Da wird netterweise für euch ein Kommando aufgerufen, was die diversen Zeilen alle euch durchblättern lässt. Ja? Per Default ist das bei Linux so ein Less-Kommando, glaube ich. Und das Less-Kommando, dieser Prozess, der hat auch wieder so ein Environment, was original ist, die Kopie eben von dem Mann. Was original ist, die Kopie von dem Shell-Environment. Selbe Idee. Und das Schöne ist jetzt, man kann dem Less jetzt beispielsweise Optionen mitgeben, dadurch, dass man sie rechtzeitig vorher, wohlgemerkt, rechtzeitig vorher hier in der Shell schon gesetzt hat im Environment. Ja? Das ist Idee. So, jetzt wollen wir uns das mal live ansehen, wie das funktioniert. Und wir wollen mal mit ein paar Variablen arbeiten. Und da wird es jetzt schon ein bisschen verwirrend und kompliziert, weil es gibt in der Shell unterschiedliche Arten von Variablen, die man sauber auseinanderhalten muss. Oh, das ist eine ordinäre Shell. Und eine Variable kann man einfach durch etwas definieren, was wie eine Zuweisung aussieht. Angenommen, ich möchte in ein Logfile reingucken und das wieder und wieder, und ich möchte nicht immer mal var log irgendwas tippen, dann kann ich mir das definieren mit dieser Syntax. Wir nehmen mal sowas wie Messages, haben wir. Dann habe ich jetzt eine Variable mit dem Namen M, und benutzen kann ich die in der Shell, indem ich $m schreibe. Das Dollar sorgt also für das Ausdehnen, Vornehmen, Referenz, die Referenzieren. Und das geht jetzt für alle folgenden Kommandos, kann ich das beliebig verwenden. Tatsache ist aber, dass diese Variable jetzt eine lokale Variable ist, die ist noch nicht im Environment drin. Ja? Wie kann ich das einfach testen? Hat jemand eine Idee?
Dann nehme ich Ads eingebe und schaue, ob sie da drin steht.
Der Vorschlag aus dem Publikum war, nachzugucken, wie ist denn das Environment definiert. Gut, dass das noch nicht alle hören konnten, auch nicht der Stream. Da war das richtige Kommando schon benannt, kriegen wir später. Nächster Vorschlag. Eine neue Shell aufmachen, wirklich gute Idee. Und die machen wir so als Untershell auf. Die Shell, die ich hier habe, ist eine Bash. Ich mache mir eine neue Bash auf. Das ist jetzt so ein Unterprozess. Und wenn ich jetzt versuche zu sagen, gibt es denn hier ein M? Dann habe ich das dann nicht mehr da. Weil das war nicht im Environment, das war nicht vererbt. Ich verlasse diese Untershell wieder. Können alle hinten auch die untersten Zeilen noch lesen?
Ja.
Okay. Jetzt sind wir, der Prompt ist derselbe, aber jetzt sind wir wieder in der Ausgangsshell nach diesem Exec, ne? In meiner Startshell. Ich kann diese Variable m in das Environment rüber schieben durch das Kommando Export. Dabei gebe ich den Namen der Variablen an, Export M. Und wenn ich jetzt eine neue Shell aufrufe, einen neuen Unterprozess, dann ist dieses M jetzt auch da bekannt. Es gibt zusätzlich zu diesem Exportkommando kein Importkommando, was mir jetzt irgendwie hätte helfen können. Und ich kann auch nicht nachträglich eine Variable, die einmal exportiert wurde ins Environment, dort wieder wegkürzen, dass sie nur noch eine lokale Variable ist. Das ist tatsächlich so eine Markierung, du spielst jetzt auch im Environment mit. Es gibt keinen De-Export oder so. Das Einzige, was man machen kann, ist hier wieder rausgehen. Ich kann sagen, unsetm, natürlich unsetm ohne einen Dollar davor, ich brauche den Namen, dann gibt es das M jetzt gar nicht mehr. Die Menge aller Variablen, lokalen und Environment-Variablen, kann ich mir anzeigen lassen durch das Kommando set ohne irgendein paar weiteres Argument. Und da sehen wir, es gibt schon eine ganze Menge Holz. Nur so zur Grobansicht, wie viel das ist. Zweite Seite. Ich sag mal sowas wie 50 bis 60 Variablen sind da einfach schon definiert an dieser Stelle. Ein wilder Mischmasch aus, man kann es nicht riechen jetzt an dieser Ausgabe, lokalen oder Environment-Variablen. Um genau die Environment-Variablen zu sehen, gab es dort genau richtig die Informationen. Es gibt das Kommando ENV, ENV, kurz für Environment. Und das ist bedeutend kürzer. Da sehen wir, was im Environment ist. Unser M sehen wir nicht mehr, weil das habe ich ja vorher gelöscht. Die meisten von diesen Variablen, die sind nicht umsonst da. Die haben auch irgendeine Bedeutung. Viele Bedeutungen sind sehr, sehr, sehr speziell. Andere sind in relativ allgemeinen Kontexten gültig. Und ich möchte zwei Beispiele rauspicken als nächstes. Wir hatten, wer das schon miterlebt hat, im letzten Vortrag die Vorführung von der Crontab, von der Cron-Idee. Man kann seine eigene Tabelle von Cronjobs edieren durch das Kommando crontab-e. Ruf mir bitte mal einen Editor auf für meine eigene Crontab. Und das Crontab-Kommando ruft per Default, wenn ich mir nicht was anderes gewünscht habe, diesen Editor auf, erkennt ihn jemand, ist ein Nano, steht auch drüber. Ja. Nun ist es so, ich bin zu dumm für den Nano, ich kenne mich damit nicht so richtig aus. Ich weiß nicht so richtig, wie ich ediere mit dem Nano. Ich wünsche mir eigentlich einen anderen Editor. Ich bin groß geworden mit dem VI, den kann ich einigermaßen. Und deswegen gehe ich hier wieder raus. Und ich weiß, das Kommando crontab interessiert sich für insgesamt 2 oder 3 gesetzte Environment-Variablen. Das ist auch dokumentiert. Das ist eigentlich für jedes Kommando dokumentiert in der Manpage, welche Environment-Variablen spielen eine Rolle. Und wenn ich da relativ weit nach unten gucke, mittendrin sogar. Hier ist die -E-Option, die ich aufrufe zum Edieren und dann wird hier gesagt, Editor specified by the visual or editor environment variables. Guckt sogar unter zwei Namen nach, was mein Lieblingseditor sein könnte. hat historische Gründe. Das heißt, ich kann einfach sagen, Editor, ich hätte ganz gerne ein VI. Und ich kann das auch gleich bei dem Setzen in das Environment, rüberschieben, so eine Kombinotation. Und wenn ich jetzt mein Contab-E nochmal aufrufe, dann die Fachleute erkennen das an diesen kleinen blauen Tilden hier unten. Jetzt habe ich ein VI bekommen und ich kann meine Contab editieren. Machen wir mal eben. Wir sind zum Beispiel sehr, sehr neugierig, mit welchem, was für einem Environment laufen eigentlich Conjobs ab. Das heißt, ich sorge mal dafür, dass ich alle 5 Minuten Minute, Stunde, Monat, Tag, Wochentag, wird einfach mal das Kommando env aufgerufen und das Ergebnis, das wird mir dann ganz simpel zugemailt. So. Diese Definition, die gilt jetzt auch für viele andere Programme, die mir Gutes tun wollen und die für mich irgendwann mal einen Editor aufrufen wollen. Die werden jetzt alle tatsächlich für mich den VI nehmen. I'm a happy camper. Eine andere wichtige Environment-Variable, um die man selten drumherum kommt und die einem wirklich das Bein stellen kann, wenn man sie nicht richtig behandelt, ist eine Variable, die für die Shell angibt, in welchen Verzeichnissen überall Kommandos versteckt sind. Ja? Die hat selber den Namen Path. Und der Inhalt sind durch Doppelpunkt getrennt lauter Verzeichnisse. Ja? Für alle Kommandos, die in diesen Verzeichnissen versteckt sind, brauche ich nicht den Verzeichnisnamen anzugeben, sondern ich kann das direkt aufrufen. Eben zum Beispiel ls, Mann, ist irgendwo da versteckt. Wenn ich jetzt speziell für die Chemnitzer Linux-Tage mir Spezialsoftware zusammenprogrammiert habe, ja, und die in einem Spezialverzeichnis abgelegt habe, dann wird diese Spezialsoftware HW eben ab Werk nicht gefunden. Und so schraube ich mir aber eine neue Definition zusammen, wo ich den alten Pfad nehme und das neue Verzeichnis noch dazu pappe. Und ab jetzt wird alles besser. Meine Software wird gefunden. Jetzt wäre es ein bisschen blöd, wenn ich meine wichtigen Definitionen jedes Mal nach dem Einschalten und Booten des Rechners immer wieder neu eingeben müsste per Hand. Ja? Vor allen Dingen, was extrem nervig ist, wenn ich dieses Fenster hier dicht mache, und ich lasse mir ein neues Xterm geben, dann ist diese Shell neu gestartet, hat ein ganz eigenes Environment und ich bin wieder total traurig. Ich möchte also diese Definition in irgendwie geeignete Startup-Files reinpappen und das nur einmal machen und dann immer glücklich sein. So. Wie das Startup-File heißt, findet man natürlich in der Mentpage von der Bash. Und das kommt ein bisschen später unter dem Namen Invocation. Das ist ein eigener Abschnitt. Und dieser Abschnitt, der ist ungefähr, die braucht ihr jetzt nicht zu lesen, 50 bis 60 Zeilen lang. Und der hat schlimme Unterscheidungen, auf die ich euch jetzt möglichst schon vorbereiten möchte. Es wird über so etwas gesprochen wie eine Login-Shell. Die Frage ist, was ist das und was ist keine Login-Shell? Und es gibt interaktive Shells und die Frage ist, was ist das und was sind nicht interaktive Shells? Das ist alles nicht weiter schlimm, aber es hilft, wenn man ein alter Sack ist und eben auch schon die Terminalzeit miterlebt hat. Deswegen ab hier neu. Wenn man früher ins Institut gegangen ist, in den Keller, sich an so ein VT220-Terminal gesetzt hat oder so, dann wurde man mit folgendem sogenannten Login-Schirm begrüßt. So sah der aus. Das habt ihr heutzutage noch, wenn ihr Linux bootet und wegschaltet von der grafischen Konsole auf diese alt F1, 2, 3, 4 Konsolen. Das ist die Situation, die wir jetzt hier haben, nur tatsächlich unter X, damit ich nicht doof auf einen klitzkleinen Font umschalten muss. So, ich logge mich jetzt hier ein und was ich hier bekommen habe, das heißt, und das ist jetzt echt keine Überraschung, das nennt sich Login Shell. Diese Login Shell, ja, es wurde eine Bash aufgerufen. Aber dieses Login-Kommando, was da eben root gestartet hat, das markiert den Namen des Programms nochmal extra durch ein kleines führendes Minuszeichen. Mit einem PSL. Ist das ein bisschen unpraktisch? Da sehen wir das so ein bisschen besser. Ich habe hier unterschiedliche Bashes laufen auf der Maschine. Dieses ist eine ganz normal gestartete Bash und dieses ist auch eine normal gestartete Bash. Aber diese Bash hier, die hat ein führendes Minuszeichen vom Aufrufer mitgekriegt. Dieses ist die Bash, die ich gerade verwende, weil von der aus habe ich mein PS-Kommando gestartet. Und da sieht man, die hat ein führendes Minus gekriegt von dem Login-Kommando vorher. Und das signalisiert dieser Bash, du bist eine Login-Shell. Mach besondere Dinge, die der Benutzer nur wünscht, ganz am Anfang seiner Sitzung. Ja? Nicht in jeder popeligen von den Millionen von Subshells, die er später mal startet. Ja? Und in dieser Situation als Login-Shell wird die Bash auch gucken, gibt es ein ganz besonderes Startup-File? Und historisch hat das den Namen .profile. Und da können wir jetzt Definitionen reinschreiben, die uns interessieren. Ja? Wollten wir noch was haben? Wir wollten den Path länger machen. Ist das gut so? Richtig. Ich muss noch, was muss ich exportieren? Björn schlägt vor, dass ich beide Variablen exportiere, also zum Beispiel noch sowas nachschiebe. Ich meine, beides zu exportieren, das kann nicht falsch sein. Ja, man kann nicht zu viel exportieren. Tatsache ist, dass der Pfad schon bei uns reingeliefert wird als Teil des Environments. Wir haben vorhin auch kein extra Exportkommando spendiert dafür. Und wenn der schon mal da ist, dann brauchen wir das nachträglich nicht nochmal ein zweites Mal exportieren. Das heißt, wir können uns tatsächlich diese Sache schenken. So, ja? Ja? Sobald man die Zuweisung macht, wird... Achso, die Frage war... wenn ich die Variable für einen Editor, wo ich mich ja hin und her entscheiden könnte, ja, wenn ich die neu setze und mehrfach exportiere, was passiert dann? Oder ist es das nötig? Was ist die Frage? Bitte nochmal.
Es sind vielleicht noch mehrere Aspekte. Also das eine ist, wenn ich die Variable... Wenn ich nicht sicher bin, dass die vielleicht schon woanders herkommt und ich setze die hier,
ja,
dann stellt sich die Frage, ich jetzt normalen Export mache, ob ich dann das, was ich vorher hatte, überschreibe oder ob das irgendwie bestehen bleibt, also ob ich dann in irgendwelche Konflikte kommen kann.
Also die Frage ist, ob man eventuell zu viel exportieren kann an dieser Stelle. Nein, das kann man nicht. Dieses Exportieren ist tatsächlich ein einmaliger Vorgang. Man markiert im Prinzip diesen Variablenannahme. Und du bist Teil des Environment-Bereiches.
Aber wenn das eine Variable ist, wird die dann überschrieben?
Ja, die wird überschrieben. Ja. Man hat die Variablen alle nur einmal. Es gibt sie nicht in zwei Varianten, lokal und exportiert oder mehrfach exportiert. Das Environment ist wirklich ganz, ganz langweilig. Ja, ja, da hinten ist eine Frage. Ja, kommen wir gleich hinzu. Die Frage war, ein Zuhörer hier schreibt alle seine Definitionen rein in der Datei .bescherc und was denn da jetzt nun die Regeln sind. Da kommt noch eine andere Frage.
Wann würde er merken, ob es den VI oder den PASS nicht gibt?
In dem Moment, wo das Ding benutzt werden. Also die Frage ist, wenn wir da was definieren, uns wünschen, was es nicht gibt, wann das gemerkt wird. Und es wird dann gemerkt, wenn es benutzt werden soll. Also wenn ich tatsächlich zum Beispiel mein crontab-e aufrufe, ja, und das crontab-Kommando möchte den Editor starten und merkt dann irgendwie, nee, das ging nicht. Und dann weiß man nicht, was das crontab-Kommando macht. Ob es einfach sich langlegt, aussteigt mit einer Fehlermeldung oder ein Fallback macht, vielleicht wieder auf den Nano. Könnte ja auch sein. Ja? Können wir nicht riechen. Gibt es keine festen Regelungen, ist Sache des Programms. Nein, die andere Frage war eben unabhängig BashRC. Wir probieren erstmal aus, was hier mit unserer .profile-Datei ist, ob die funktioniert. Wir haben die angelegt, abgespeichert. Dadurch ist die noch nicht wirksam geworden. Ja? Das greift erst bei der nächsten Login-Shell. Es kann noch nicht greifen bei einer Subshell. Weil nur die Login-Shell das .profile abarbeitet. So, wenn wir uns aber hier abmelden, das aus der Subshell, jetzt abmelden aus der Login-Shell und uns nochmal neu anmelden. Dann hat das mit dem Pfad offensichtlich geklappt. So. Ich schreibe noch mal ein bisschen mehr rein in die Profile-Datei. Ignoriert die Änderung. Ich hole mir eine Subshell, eine neue wieder. Habe ich jetzt einen guten Pfad oder einen schlechten Pfad? Kann ich Hello World sagen? Florian sagt, ja, kannst du sagen, warum hat Florian recht? Warum kann jeder jetzt sagen hier, also ich hier, Hello World? Ich höre gerade, ich gehe in POSIX'sche Graubereiche rein. Ja.
Es kann sein, dass es ist beides erlaubt. Es kann entweder sein, dass alle drinstehen in ihren Subshell oder dass es neue dran steht. Weil der Bornshell zum Beispiel und einige Shells tun das auch, die importierten Variablen aus der Environment automatisch so quasi exportiert, aber dafür einen anderen Wert nicht merkt, als wenn du sie lokal veränderst. Und wenn du zum Beispiel Path importierst über das Environment, dann wird die Variante, die exportiert wird, die ist sein, die du importiert hast. Wenn du die jetzt lokal veränderst, ohne den Export nochmal zu machen, hast du nur lokal diese geänderte Variante.
Oh, aber ich habe ja gar nichts geändert.
Na doch, du hast es ja im Profil reingeschrieben, da hast du ja eine Änderung drin.
Ach so, jetzt verstehe ich das. Das ist ein schlimmer Graubereich und ich wiederhole das nicht lange, was da gegangen ist. Wir sollten uns hinterher noch unterhalten. Ja, das ist. Jörg Schilling hat hier wirklich einen valid point. Auch ich lerne immer noch dazu. Wir haben hier das Hello World da. Weil wir meiner Meinung nach Glück gehabt haben bei diesem Graubereich, ja, und unser geänderter Pfad ist mit rüber gewandert. So. Gehen wir gleich weiter im Text und ich rufe jetzt ein bisschen SSH-Kommandos auf. Nicht auf eine schlimm weit entfernte Maschine, sondern einfach auf die eigene Maschine wieder selber. Von hinten durch die Brust ins Auge. Ja? Ich mache ein S-Login auf den Rechner selbst namens Joni. Und wir sehen ganz wunderbar, dieses Punkt Profile wurde ausgeführt. Deutlicher geht es gar nicht. Ne? Wenn ihr selber nicht sicher seid, welche Startup-Files werden ausgeführt, welche nicht, schreibt da einfach solche Echo-Kommandos rein. Dann kriegt ihr das raus. Zum Testen ist das keine schlechte Idee. So. Keine Überraschung, nächste Variante. Nächste Variante ist SSH auf Joni. SSH, nicht S-Login. Das ist der Unterschied. Auch hier kriege ich wieder eine Login-Shell. Dritte Variante. SSH auf Joni. Und ich triggere gleich ein Kommando dabei. Ja? Zum Beispiel, ich möchte wissen, wie spät ist es. Das ist jetzt nicht durchgegangen durch unser Profile. SSH auf Joni, ich möchte Hello World aufrufen. Command not found. Das ist nicht durchgegangen durch unser Profile. Weil mit dem SSH-Kommando mit einem Kommando dabei, gibt es tatsächlich, und jetzt wird das sehr, sehr trickig mit, ist es interaktiv oder ist es nicht interaktiv? Und ist es eben eine Subshell oder nicht? Offensichtlich ist es keine Login-Shell. So viel kriegen wir raus. Ich behaupte, meine Theorie ist jetzt, was wir haben, ist eine Nicht-Login-Shell, eine Subshell, die aber auch interaktiv ist. Ja, genau. Ne? Weiß man's. Und jetzt kommst du da ganz hinten mit. Ich schreibe aber alles in die Bashar-C rein, ins Punkt-Bashar-C. Das ist genau das Profil für Subshells, also für Shells, die interaktiv sind, aber keine Login-Shells. Ja? Wie kriegt man den ganzen Wurz am schnellsten rüber, ohne dass man alles nochmal neu tippt? So. Kopie machen, finde ich, ne? Kopie der Datei oder einen Hardlink werfen. Meine Datei heißt .profile und ich linke sie auf den neuen Namen bashrc. So, und jetzt probiere ich nochmal ein Hello World zu starten auf der anderen Maschine. Und siehe da, es klappt. Ja, es ist eine interaktive Shell. Auch wenn wir mit der jetzt nicht viel interagiert haben. So rum. Die nicht interaktiven Shells, das sind alle Script-Shells. Also diese ganzen Hashbing-Teile, die ihr schreibt und die Kommandos, die da drin stehen, für die wird vorher kein besonderes Startup-File aufgerufen. Was auch total angenehm ist, weil dann verhalten sich die Skripte nicht völlig unterschiedlich, wenn sie von Person A oder von Person B oder von root aufgerufen werden. Ja? Alles, was man da besonders haben möchte an Pfaderweiterung, das muss man da explizit reinschreiben. So, mal gucken, was ich noch erzählen wollte.
Meine Frage, warum schreiben wir das nicht gleich in die Bashar-C rein, sondern warum schreiben wir erst ins Profile rein?
Weil, jetzt kommt Trick 17, achso, die Frage war, warum tun wir uns das mit dem Punkt Profile noch an und schreiben das nicht nur einfach in Punkt Bashar-C rein? Weil das Regularium für die Bash sagt, Punkt Bashar-C wird ausgeführt, nur für Subshells, aber nicht für Login-Shells. Okay, so, das ist durchaus mysteriös und eben kompliziert. Und für diesen Vortrag habe ich auch dieses Szenario vorbereitet, dass ich überhaupt keine Startup-Files habe. Ja? Wir gucken mal rein, wie sehen eigentlich die Original-Debian-Profiles aus, die mitkommen mit dem Werk. Ja, Jörg? Es ist ein Skript. Ja, das wäre auch ein Binary, eine interaktive Shell, glaube ich. Doch, doch, doch. Geschafft, ich bin aus dem Konzept. Jörg, genau, welches Punkt Profile oder Punkt Bashar-C kriegt man eigentlich von den Debian-Leuten an den Hals gehängt, ja? Wenn man einfach sagt, add user guest. Ich habe die nicht ganz gelöscht, ich habe die nur aus dem Weg geräumt. Unused. Ah, richtig, du hast so recht. Ah, ja. der Zwischenruf, das kann ich ergänzen, kam von Jana. Das ist. Hallo. Hallo. Ach so, CD nach unused less.profile und .bashrc. Das Profile ist ein bisschen länger und es macht am Anfang gleich einen Test, wenn wir hier ein bashrc rumliegen haben, was eigentlich nur für die Subshells ist, dann nehmen wir das gleich mit. Das Punktkommando heißt, führe alles aus in dieser Shell an Anweisungen, was da drin steht. Ja? Dadurch sind die schön gleichgeschaltet an der Stelle. So. Und wir gehen weiter zur nächsten Datei, zu dem BashRC selber. Das macht tatsächlich ab Werk eine Menge Geraffel. Das definiert eine Menge und vor allen Dingen ist definiert auch hier mit dieser Bash-Completion werden am Ende eine Menge lokale Variablen definiert, die die Liste aufgepumpt hatten von 50, 60 Zeilen auf mehr sowas wie 200, 300 Zeilen. Und das wollte ich uns allen auch gerne ersparen. Genau. Aber da ist der Punkt, das Punkt Profile bei Debian, das kümmert sich darum, dass das BashRC gleich mitgenommen wird. Ja? Deswegen bist du, falls du Debian haben solltest, auch einfach komplett glücklich damit, dass du es nur reinschreibst in einen Punkt BashRC, aber sowas wie ein Punkt Profile oder Punkt Bash underscore Login noch nie in den Fingern gehabt hast. Daher kommt es. Und die Bash hat in der Manpage auch genauso für den Systemadministrator Dateien, die vorher abgesucht werden, angeguckt werden, nämlich etc Profile. ETC, BashRC und auf der Ebene machen sie denselben Stunt, dass die ziemlich gleichgeschaltet sind. Okay. Zehn Minuten vor Busabfahrt. Das haben wir fleißig besprochen. Die zweite Zeile, das haben wir gemacht. Die erste Zeile ist etwas, was ihr wissen solltet. Wenn ihr denkt, alle meine Environment-Variablen-Definitionen, die möchte ich gerne in einem eigenen Skript zusammenfassen und definieren, was ich beliebig irgendwo aufrufen kann und drüber kopieren kann auf andere Anlagen und so, dann macht ihr das, was viele Leute probiert haben und damit auf die Schnauze gefallen sind. Ja, sowas wie schreiben sich ein Bash-Skript, wo also ein Shell-Skript, wo gesagt wird foo gleich bar export foo, ja. Und sagen, wow, das mache ich nochmal ausführbar. Und ich führe es aus und ich gucke mir das Environment an. Und ich gucke es mir nochmal an. Und ich lasse die Maschine suchen, die ist auch nicht besser. Warum ist das Foo nicht da? Ja. Weil?
Nicht geerbt wurde, oder nicht geforst wurde.
Ah, nein, weil wir müssen uns an meine zweite Folie zurückerinnern. Björn hat gesagt, weil es nicht geerbt wurde. Genau, weil es kann nicht rückwärts vererbt werden. Das ist der Knackepunkt, richtig. Wie heißt rückwärts vererben auf richtig? Ich weiß es nicht, es ist komisch. Aber also wir haben im Prinzip auf dieser Ebene hat unser Skript gearbeitet. Das hat sehr schön ein Foo in seinem Environment gesetzt, aber das tangiert meine alte Shell da oben überhaupt nicht. Das ist einfach unmöglich. Man kann das nicht machen mit einem getrennten Prozess. Man muss eben dieser Shell hier oben sagen, führ mal die Kommandos, die in dieser Datei drin sind, aus, aber mach es selbst. Lass das nicht einen eigenständigen Prozess machen. Und dafür gibt es eben dieses magische Kommando mit dem raumgreifenden Punkt. Oder die Leute, die das ein bisschen ausführlicher schreiben wollen, in der Bash darf man auch sagen Source Settings. Und jetzt müssten wir auch im Environment was finden. Da ist es. Okay. Damit sind wir auch, denke ich, durch den ganzen Vortrag im Prinzip durch. Ich habe hier in dem unteren Bereich noch ein paar andere Sachen zusammengesucht, aber ich denke, ich höre lieber Fragen. Ja? Also, für System.d, Björn fragen, also Björn Burger. Die Frage ist, wie kann man für Startup-Prozesse, Init-Skripte und so weiter Environment-Variablen setzen? Init-Skripte bei System5-Verfahren einfach in die Skripte selber reinschreiben. Ja? Viele von den Init-D-Skripten machen selber so ein, also wenn das etc init d foo ist, dann gucken die nach, existiert ein etc defaults foo und sourcen das. Das wäre eine gute Gelegenheit, da was reinzuschreiben. Dafür hatte ich folgende Spezialfrage hier, diverse Umgebungen. Also für Dämonen ist immer spannend, wie sieht dafür das Environment aus, ja? Genauso, wie sieht das Environment aus für einen Cronjob, den ich abfeuere? Da müssten wir jetzt auch mittlerweile mehrfach die Antwort haben. Ja. Total bescheiden. Das ist ein sehr restringiertes Environment, in dem Cronjobs ablaufen. Da muss man also auch... wahlweise auf der Kommandozeile vorher kann man extra noch weitere Definitionen nachliefern. Oder in einer eigenständigen Zeile bei dem Vixicron. Das geht. Oder wenn das zu viel wird, dann macht man dann doch lieber aus dem langen Kommando nur einen kompakten Skriptaufruf und schreibt dann die Environment-Variablen in sein Skript rein. Ne? Ja. Add-Jobs erben angenehmerweise alles, was in der aktuellen laufenden Shell eingestellt ist. Ja? Haben eine lange Liste in dem Skript selber, was sind für Variablen definiert zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, so ein Add-Job läuft sehr originalgetreu ab, ohne dass ihr weitere Klimmzüge macht. Yes. Ansonsten gilt in der Regel immer schlau machen, wie verhalten sich die einzelnen Programme, die ihr verwendet und anstartet, auch zum Beispiel solche, ich sage jetzt mal Shell-Multiplikatoren wie Screen oder Tmux. Was passiert aus den ganzen Teilen von, aus den modernen Terminals, was rufen die eigentlich auf? Machen die eine Login-Shell oder machen die keine Login-Shell? Ja, immer wieder spannend. Und was für mich noch relativ wichtig ist, diese X-Session, die ich hier habe, das ist keine GNOME-Session, sondern das ist eine handgeschraubte .x-Session. Ja, okay. Da starte ich am Ende nur einfach ein Terminal, meinen Window-Manager und zwischendurch ganz am Anfang, da definiere ich mir hier eine einzige Environment-Variable. Gibt also haufenweise Punkte, wo man solche Definitionen gegebenenfalls einstreuen muss. Sowas wie Punkt Profile, Bash.rc ist nicht das Einzige. Ja? Was wichtig ist, wie kriegt ihr denn für fremde Prozesse raus, welches Environment die haben? Ja, gerade als Admin. Was hat mein Init für ein Environment? Ja, Meldung? Genau, richtig. Ich krieg's raus mit einem PS-Kommando. Da wird direkt hinter jedem Kommandonamen ausgegeben, wie ist das Environment. Hier ist die erste Definition, ja, GNOME, Keyring, Pit, das, dazwischen sind Underscores, nicht Blanks, das geht also bis hierhin irgendwie. Und dann kommt schon die nächste, User, Guest und so weiter. Damit kann ich mir das für alle Prozesse angucken und was dort oben empfohlen wurde, ist tatsächlich ein Blick in das PROC-File-System. Da gibt es für jeden Prozess eine Pseudodatei namens Environ, wo man die Sachen auch nochmal findet. Diese Dachklammeraffen sind jetzt die ASCII-0-Terminatoren, die zu jedem String da am Ende noch dazugehören. Yes. Und da kann man auch mit anderen PITs in fremde Prozesse reingucken, nur wenn man das für Init zum Beispiel konkret wissen möchte, ja, dann muss man dafür natürlich auch die Rechte haben. Und dann kann man sagen, wir machen das gleich so, ich möchte die ASCII-0s durch Newlines ersetzen im PROC 1, das ist meistens eigentlich die Prozess-ID von Init. Environment. Und das ist schön beschaulich klein. Gute Idee. Sonst noch was?
Ich kann ja am Anfang bei dem Set mehr Variablen als unter N. Das sind ja dann die lokalen Variablen.
Ja. Also die Frage war, wo kommt diese irre lange Liste her? Oh, Moment. Die wir hier bei Set sehen. Die meisten kommen tatsächlich in diesem Fall von der Bash. Ja? Die Bash legt rein dynamisch irgendwie fest. Sie sagt zum Beispiel, ihre eigene Versionsnummer hinterlegt sie in der Variable, auch nochmal in der Array-Variable, hier eine Zeile darüber. Sie hat Defaults für haufenweise Variablen, die für sie selber, für den eigenen Betrieb interessant sind. So ähnlich wie der Pfad, sowas wie viele Kommandos soll sich diese Bash merken. Hier, die merkt sich eben ab Werk einfach die 500 letzten Kommandos zum Beispiel. Beantwortet das ungefähr die Frage? Im Prinzip ist es so, dieses Login-Kommando, was ich aufgerufen habe, ja, das setzt ungefähr 4 Variablen vor. Genau der User, meine Shell, mein Home Directory und ein Pfad tatsächlich. Und die Term-Variable wird in der Regel tatsächlich sogar schon übernommen, dann von dem Getty-Prozess, den ich habe. Aber genau, kann es auch noch setzen, wenn es das noch gar nicht gibt, eventuell. Ja. In der Regel wird es eigentlich tendenziell eher mehr, bis auf solche Gelegenheiten, wo ein Login zuschlägt oder ein SSH-Daemon, dass wieder ein Environment schön klein gemacht wird. So. Ich habe auch für diesen Vortrag wegoperiert, ein bisschen PAM-Module und sowas alles, die auch so ein normales Environment einfach nochmal größer machen, um extra Informationen. Also es kommt nicht alles unbedingt immer aus der Shell. Okay.
da hätte ich jetzt nochmal eine kleine Frage und dann müssen wir es, glaube ich, beschließen, wenn wir den letzten Vortrag noch pünktlich starten können. Und zwar, warum hatte diese Schriftart hier keinen Unterstrich?
Gute Frage, kann ich leider nicht beantworten. Ich vermisse den Unterstrich auf, ja, auch. Tut mir leid, dass ich euch um den so betrüge, aber die Alternative wäre dieser Font gewesen. Und ich dachte mir, wir verzichten lieber auf die Unterstriche.
Okay. Dankeschön. Dank. 5 Minuten Pause, dann geht's weiter mit Jörg Schilling.